Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ja, und ich begrüße Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Gast heute heißt Stefan Hell. Der Physiker ist Nobelpreisträger und demnächst auch Träger des Werner-von-Siemens-Rings. Damit werden Personen ausgezeichnet, die die Technikgeschichte entscheidend vorangebracht haben. Und Stefan Hell hat die Mikroskope revolutioniert, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. Dank ihm und seiner MitarbeiterInnen können wir viel kleinere Dinge viel schärfer sehen. Und ich freue mich, dass er jetzt bei uns am Mikrofon sozusagen ist. Stefan Hell, schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Heise. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Den Nobelpreis, den haben Sie 2014 bekommen. Diesen Werner-von-Siemens-Ring, den bekommen Sie im Dezember angesteckt? Also das ist ja ein Ring. Bekommt man den an den Finger gesteckt?
Das werde ich nur sehen. Das weiß ich nicht genau. Soll ein sehr kunstvoller Ring sein, der mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht ist. Auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Auszeichnung, weil es eine Auszeichnung ist für wissenschaftliche Leistungen oder technische Leistungen, die industrierelevant sind. Das heißt, die letztendlich dann den Menschen irgendwie zugutekommen.
Also das heißt, man kann sich nach dem Nobelpreis auch noch über den nächsten Preis freuen.
Das kann man auf jeden Fall. Aber da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Normalerweise ist es so in der Wissenschaft, dass wenn es mal den Nobelpreis gegeben hat, dann ist erstmal was Preise anbelangt Funkstelle.
Ich gebe ja jetzt zu, mein Gast und seine Forschung verlangt mir schon ein bisschen Respekt, aber ich habe auch ein bisschen Sorgen, dass ich nicht alles verstehen kann. Stefan Hell ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Und eben haben wir ja gehört, beim Nobelpreis ist es da nicht mal geblieben, Herr Hell. Ich hoffe, so einfache, wirklich einfache Fragen beleidigen Sie nicht. Und ich werde mit den Antworten was anfangen können. Ist das eine Herausforderung für Sie, sich verständlich für jedermann auszudrücken bei so komplizierten Sachen?
Als Physiker hat man da die Philosophie, dass die einfachen Fragen die eigentlich grundsätzlichen Fragen sind. Also insofern, einfache Fragen sind gut, prinzipiell.
Oh, dann bringe ich Sie vielleicht noch auf eine Idee irgendwie, auf die nächste Auszeichnung oder so, keine Ahnung. Ne? Werfen wir mal einen Blick auf durch Lichtmikroskop. Ich habe ja gesagt, die Mikroskopie, die haben Sie irgendwie besonders mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vorangebracht. Ja. Durch ein Lichtmikroskop vor Ihrer Entdeckung, was konnte ich sehen, wenn ich da zum Beispiel Körperzellen ganz, ganz nah rangezoomt habe?
Ja, also man muss wissen, dass die Lichtmikroskopie die erste Form der Mikroskopie war, die die Menschheit hatte. Und mit der hat man tatsächlich überhaupt gefunden, dass es Körperzellen gibt und dass jedes Lebewesen aus Zellen besteht letztendlich. Und man konnte damit auch Details innerhalb der Zelle sehen, wie so Organellen oder Zellkern. Mhm. Aber, und das ist das Entscheidende, man konnte Details, die kleiner waren als ein Fünftel eines Tausendstel Millimeters. Das sind 200 Nanometer.
Das Fünftel
eines Tausendstel Millimeters. Okay. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ganz, ganz klein. Also etwa sowas wie ein Hundertstel einer Haaresbreite oder so oder mehr. Mhm. Die konnte man nicht mal sehen. Die sind verschwommen. Also wenn die eng beieinander waren, konnte man sie nicht mal trennen. So. Und weil man wusste, dass da noch wahnsinnig viel läuft, das war klar, hat man in den 30er, 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts das Elektronenmikroskop erfunden. Mhm. Und das hat nicht Licht benutzt, sondern Elektronen. Und deswegen konnte man aus physikalischen Gründen da viel, viel feinere Details sehen. Man kommt damit sogar auf atomare Strukturen runter heute, mittlerweile sogar drunter. Aber was man nicht konnte, man konnte nicht die Zelle sozusagen in action sehen, also man konnte keine lebende Zelle mitsehen. Und es war auch sehr, sehr schwer, Proteine, also Eiweißmoleküle oder andere Biomoleküle spezifisch zu erkennen. Das heißt, wir haben da, weiß ich, zigtausende verschiedene Moleküle in einer Zelle, von denen wir ja wissen wollen, was sie machen, ist wichtig, zu verstehen, wie eine Zelle funktioniert oder wie eine Krankheit funktioniert, meinetwegen, wie ein Medikament funktioniert. Und die konnte man nicht spezifisch sehen mit dem Elektronenmikroskop. Und deswegen war es ein Problem.
Und
deswegen war es ein Problem. Es war ein Problem, sozusagen ein Lichtmikroskop zu haben, das zwar prinzipiell lebende Sachen sieht und prinzipiell spezifisch, aber nicht genau. Mhm. So. Und ich habe mir überlegt, dass es aber eine Möglichkeit geben sollte, diese perzeptierte physikalische Grenze zu knacken. Dass es doch am Ende gehen sollte, viel, viel feinere Details zu sehen, vielleicht sogar runter bis auf die molekulare Skala. Wünschen kann man sich viel, ja.
Mit welchem Trick sind Sie denn dann vorgegangen? Sie haben nämlich da von einem Trick geredet.
Ja, der Witz war, wenn ich, wie gesagt, zwei, meinetwegen Moleküle oder sowas, eng beieinander sitzen habe. Und dann kann ich die nicht auseinanderhalten, weil ich das Licht, mit dem ich sozusagen arbeite, nicht besser fokussieren und nicht besser bündeln kann, als diese Grenze, sagen wir, von diesen Hundertstel einer Haaresbreite. Und deswegen hat man gesagt, das ist vorbei. Was man aber nicht verstanden hatte, ist, dass es die Möglichkeit gibt, unter bestimmten Voraussetzungen, das Signal, das von diesen zu trennenden Molekülen zu modulieren. Das heißt, an- und auszuschalten. Das heißt, wenn der eine leuchtet, dann ist der andere außen. Wenn der zweite dann aus ist, ist der erste an. Und wenn ich das mache, ja, dann kann ich das trennen. Und das habe ich realisiert.
Und wie haben Sie das gemacht?
Natürlich möchte ich nicht in die Physik hier einsteigen, aber die Voraussetzung ist, dass man diese Moleküle oder Organellen oder was auch immer erstmal markiert mit einem von außen angebrachten Molekül, das leuchtet, sondern das Fluoreszenzmolekül. Und das kann man dann an- und ausschalten. Und man sieht natürlich nicht das Molekül, um das es letztendlich geht, aber man sieht das Fluoreszenzmolekül quasi stellvertretend für dieses Molekül. Und das reicht schon mal aus. Und das macht man heute quer durch die Bank in der biomedizinischen Forschung. Man markiert auf und runter, weil man ganz genau wissen will, welche Moleküle sind wo. Und was ich dann zusätzlich eingeführt habe, ist das An- und Ausschalten. Und dieses An- und Ausschalten hat dann einen kompletten Durchbruch gebracht, sodass man heute, also heute Stand heute, wirklich bis auf molekulare Details runterschauen kann. Also wirklich, wenn Sie so wollen, 200 Mal besser, als man ja für 130 Jahre lang geglaubt hat, dass es das Ende wäre.
Wow. Also den Moment stelle ich mir schon irre vor. Oder gibt es da gar nicht so den Moment?
Es gab viele Momente. Also erstens, ein Moment für mich war schon zu überlegen, das könnte wahrscheinlich gehen.
Das war, sich das überhaupt das, zu trauen. Überhaupt Sie, zu haben trauen gesagt, sagen, Sie haben gesagt, das wäre ja,
ja es perspektiv. Ist Lehrbuchwissen gewesen. Genau. Es war Lehrbuchwissen. Es stand in jedem Lehrbuch. Das habe ich im Unterricht gelernt. In der Schule habe ich es gelernt. Ich habe es an der Uni gelernt. Es steht sogar, selbst Mediziner oder Biologen lernen das. Lichtmikroskop, Grenze, zack. Da musst du Elektronenmikroskopie nehmen. So. Und da kam ich zum ersten Mal drauf, da ist die Physik doch nicht ganz am Ende. Da ist was drin, das könnte man machen. Das war schon mal ein erhebendes Moment. Dann, als mir klar geworden ist, ja, ich habe einen konkreten Weg, das war für mich total wichtig zu verstehen, der höchstwahrscheinlich funktioniert oder zumindest 80%ig funktioniert. Dann zu sehen, ja, es funktioniert. Und dann zu sehen, oh, das funktioniert sogar sehr gut. Ja? Und nicht nur sehr gut, sondern hervorragend. Und am Ende ist es limitless quasi. Also man kommt letztendlich wirklich auf Maximum an.
Weil letztendlich, also 2014 gab es dann den Nobelpreis und seitdem ist es ja noch mehr verfeinert worden.
Genau. Den Nobelpreis gab es 2014. Damals war man 10-mal besser als das, was man geglaubt hat, dass es das Ende der Fahnenstange wäre, fundamental. Ja? Und das war aus Sicht der Nobelkommission ein Nobelpreis. 10-mal besser. Mittlerweile sind wir 100-mal besser. Also nochmal Faktor 10 draufgelegt.
Und das hilft uns, Krankheiten zu erkennen beispielsweise?
Nicht im ersten Moment, aber letztendlich schon, weil warum geht es da? Es geht darum zu verstehen, wie sich die Moleküle in einer Zelle verhalten und letztendlich jede Krankheit widerspiegelt sich in einer Zelle. Und wenn ich verstehe, wie zum Beispiel Biomoleküle interagieren, welche Prozesse da ablaufen, das sind meistens sehr, sehr komplexe, miteinander verschachtelte Prozesse, dann habe ich auch natürlich einen besseren Handle, ein besseres Gefühl, was ich machen muss, um einen bestimmten Prozess, der krankhaft ist, zu unterbinden.
Herr Hell, Sie gehörten zur deutschsprachigen Minderheit in Rumänien. Sie wurden im Banat geboren und wuchsen unter Ceausescu auf. Was bedeutete das eigentlich für Ihre Familie?
Also wir gehörten einer deutschsprachigen Minderheit an, die Nachfahren waren von deutschen Einwanderern aus Südwestdeutschland im 18. Jahrhundert. Wir sprachen zu Hause einen Dialekt, südwestdeutschen Dialekt aus dem 18. Jahrhundert, wenn Sie so wollen. Und das war schon eine spezielle Situation, weil der Ort, aus dem ich komme, war weitgehend deutschsprachig. Das heißt, ich musste als Kind keine andere Sprache können. Rumänisch lernte ich dann ab der zweiten Klasse, das war die Staatssprache natürlich. Und das war eine sehr besondere Situation. Es war eine Minderheitensituation. Insofern, dass in dem Ort kannte sich jeder. Es war, wenn Sie so wollen, auch eine Situation, die ganz typisch war für nach dem Zweiten Weltkrieg mit all den Erfahrungen, die die Generationen vorher gemacht haben. Und eine dieser Erfahrungen war, wenn man was kann, also wenn man was gelernt hat, dann schlägt man sich im Leben besser durch. Das heißt, es wurde sehr viel Wert gelegt, letztendlich auf Bildung und Ausbildung.
Von Ihren Eltern her, also weil das ja irgendwie so internalisiert ja war. Also wenn ich muss was Besonderes sein vielleicht. Ich muss mich durchschlagen können.
Ja, wissen Sie,
also durch das Außenseitertum.
Bis 45 waren die meisten Leute oder Einwohner, wenn Sie so wollen, dort Bauern oder kleine Handwerker und so weiter. Die meisten kamen als Bauern da in die Gegend, haben die Gegend da fruchtbar gemacht und hatten einen gewissen Wohlstand erreicht, sagen wir, bis in die, weiß ich, 30er Jahre hinein. Ja, und dann kam der Krieg mit allen unsäglichen Konsequenzen bis hin zu, Hertha Müller hat das ja thematisiert, Deportation 45 bis 48 in die Sowjetunion. Und da haben selbst die einfachsten Leute, die nur ein paar Klassen hatten, die Erfahrung gehabt, um Gottes Willen, man muss was können. Erst wenn man was kann, hat man die Chance, sich durchzuschlagen. Dann wird man nicht im Krieg in die erste Reihe gestellt oder man muss nicht in der Kohlengrube die schlimmsten Arbeiten verrichten. Dann kommt man irgendwie aus dem Schlamassel raus. Und also es gab ja eine Enteignung 45, die erstmal nur die Deutschen betroffen ist. Wir sind alle kommunistisch enteignet worden. Und die Leute sind ja quasi ihrem Beruf sozusagen entrissen worden und mussten zwangsweise was lernen.
Also Bildung,
und dieses
Bildung,
Momentum
Bildung.
War da. Dieses ja. Momentum war da. Man muss sich bilden.
Sie haben eben Hertha Müller erwähnt, die Literaturpreis-Nobelpreisträgerin, kam ja auch aus Rumänien, hat eine ähnliche Herkunft. Sie sind sogar zusammen zur Schule gegangen und sie schrieb von der Unterdrückung durch den Staatsapparat, vom Außenseitertum. Unterdrückung, Schikanen, sowas hat Ihre Familie auch erlebt?
Ja, wobei Hertha Müller da nochmal exponierter war, muss ich sagen, weil sie sich ja literarisch betätigt hat und als Literarin dadurch natürlich immer wieder angeeckt ist, gerade mit ihren Themen und den Sujets, die sie angesprochen hat. Meine Eltern, die waren jetzt nicht in der politischen Opposition, sondern waren, ich sag's mal, normal integriert, aber in der Familie war vollkommen klar, dass dieses System unter Ceausescu, Kommunismus an sich, kein System ist, in dem man sich entwickeln kann, dass das nicht okay ist.
Also dass, wollten Sie ausreisen?
Ja, genau. Und das hat natürlich auch einen gewissen Ausreisedruck hervorgerufen. Hinzu kam die Minderheitensituation. Man muss wissen, dass die Ceausescu-Diktatur nicht nur eine Diktatur war, sondern sie hatte sehr starke nationalistische Anklänge. Also Rumänen wurden als das überlegene Volk dargestellt. Es mag jetzt alles komisch klingen, aber so war das damals und es wurde den Kindern so gesagt. Und ja, wir fühlten uns nicht als Rumänen und fühlten uns da quasi als Fremdkörper.
Das heißt auch die Kinder, Sie haben gesagt, das wurde in der Familie besprochen, also dass sie mal ausreisen würden, das schwebte quasi so über dem Abendbrotstisch, höre ich raus. Aber gleichzeitig sind sie ja da in die Schule gegangen und gleichzeitig sind sie ja, hat da ihre Begeisterung für Physik zum Beispiel auch angefangen. Also das war ja irgendwie so ein richtiges Doppelleben, oder?
Ich habe das als Spannungsfeld in Erinnerung, in der Tat. Und ich muss sagen, und das muss man auch der damaligen auch kommunistischen rumänischen Regierung anrechnen, es gab muttersprachlichen Unterricht. Und zwar, wir hatten Unterricht in Deutsch, also es gab das Fach Rumänisch, aber das war wie so eine erste Fremdsprache, wenn Sie so wollen, aber Mathe, Physik und so weiter. Wir hatten einen richtigen Deutschunterricht, hervorragend, von dem bin ich ganz sicher, Hertha Müller enorm profitiert hat. Klar, wir waren also quasi in diesem Spannungsfeld und kam natürlich zum Schluss, dass sagen wir mal, eine westliche Demokratie wie die Bundesrepublik Deutschland da ganz andere Lebensperspektiven ermöglichen würde als das im Niedergang befindliche kommunistische Rumänien unter Ceausescu.
Erinnern Sie sich, Sie waren da 13 oder 14, glaube ich, als Sie ausgereist sind. Erinnern Sie sich
daran?
Ja,
absolut. Also ich muss sogar sagen, ich war Einzelkind und habe meine Eltern überzeugt, den Ausreiseantrag zu stellen. Das haben mehrere Leute gemacht. Bei uns war das deswegen nicht ganz so einfach, weil die meisten Leute, die Ausreiseanträge gestellt haben, nahe Verwandten hatten. Also da ist der Vater oder sonst der Onkel
das hatten
irgendwie...
Sie gar nicht.
irgendwie durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs in Westdeutschland gewesen. Das hatten wir eigentlich nicht und deshalb hatten wir uns da schlechte Chancen ausgerechnet. Am Ende hat es doch geklappt. Naja, der Grund war wohl, meine Mutter war Grundschullehrerin, wie Sie sagten. Mein Vater war im Management einer Firma, den wollte man ungern gehen lassen. Wir hatten auch ein Haus gebaut in einer relativ guten Lage, da hatten vielleicht die lokalen Behörden ein Auge drauf geworfen. Ich glaube auch, man wollte Lehrer loswerden, weil man letztendlich auch, ich sag's mal, nochmal, das war eine leicht nationalistisch angehauchte Situation. Man wollte auch sozusagen das deutschsprachige oder das deutsche Element in der Gegend, die ja früher Österreich-Ungarn war, das man nicht verkennen. Das war kein kernrumänisches Land früher. Wollte man ethnisch homogenisieren. Das war sicher ein ganz wichtiges Moment.
Also Sie waren mit der Treiber der Ausreise, als Sie dann in Deutschland angekommen sind, in Rheinland-Pfalz, zwar deutsch sprechend, aber das war ja ein ganz anderes Deutsch als die Ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler.
Ja,
also, wie sind Sie da angekommen?
Ja, grammatikalisch perfekt, aber mit Akzent. Das ist sicher richtig.
Und ein bisschen altertümlich, glaube ich, oder?
Ja, ja, auch ein bisschen altertümliche, ich sag's mal, Satzbauten, aber das ist ganz lustig. Meine Mutter ging mit mir mit, um mich bei einer Schule vorzustellen. Die haben sich überlegt, nehmen sie mich oder nicht. Das war ein Gymnasium, das Karl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen am Rhein. Und da hätte der Klassenlehrer, der es auch dann geworden ist, war Deutschlehrer. Und dann sprach dann mit meiner Mutter, die natürlich auch Deutsch sprach. Ich war natürlich vollkommen schweigsam und verschüchtert. Ja, kann er auch Deutsch? Sie sprechen ja wohl Deutsch, aber kann er Deutsch? Und sagt sie, ja, das kann er, ja, er spricht Deutsch, ja. Okay, aber wir machen zurzeit Aufsätze. Das ist vielleicht nicht so einfach für ihn. Vielleicht sollte er doch eine Klasse zurückgehen, also von der 9. in die 8. Nee, versuchen Sie es mal. Und dann kam ich da rein und dann haben wir dann tatsächlich einen Deutschaufsatz geschrieben, über Brecht irgendwas. Und ich war natürlich unvorbereitet, aber ich habe natürlich das Beste draus gemacht. Und dann kam dieser Aufsatz, kam dann 2-3 Wochen unkorrigiert, nicht korrigiert. Und dann hat ein Schüler gefragt, wie ist denn der Aufsatz ausgegangen? Dann sagte der, ganz schlecht, das sind meistens Dreier und Vierer. Der einzige Aufsatz, der wirklich gut ist, der von dem Held da hinten.
Oh Gott.
Ich saß in der letzten Reihe und hatte den besten deutschen Aufsatz.
Puterrot wahrscheinlich im Gesicht und ab da der Streber.
Ja, ja, aber das war irgendwie komisch. Ja, da kommt der ja aus Rumänien, in Anführungszeichen, ja, und schreibt den besten deutschen Aufsatz.
Ja. Und in den Mathe und Physik hatten Sie ja auch noch eine tolle Voraussetzung. Also das heißt, waren Sie da als, ich habe jetzt eben Streber gesagt, waren Sie da verrufen oder haben das Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anerkannt?
Nee, das klar, der eine hat gedacht, ja, der ist strebsam, ist ja auch klar. Aber es war ja auch gleichzeitig, gleich war der Einzige, der irgendwo herkam. Ja,
auch interessant.
Da hat man schon verstanden, der ist bei Null. Die fangen von vorne an. Ich habe ja im Viertel da gewohnt, in Ludwigshafen-Rhein-Hemshof, das ist, glaube ich, auch heute noch nicht das Viertel der Privilegierten, sage ich mal. Ich bin auf sehr viel, muss ich sagen, Verständnis gestoßen. Ich habe da Glück gehabt. Ich habe da keinerlei Hänseleien oder irgend so. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich bin da sehr positiv aufgenommen worden.
Stefan Hell ist unser Gast. Das ist einer, dem das Hundertstel einer Haaresbreite noch viel zu groß ist und er die kleineren Teile noch sehen will. Herr Hell, nach dem Abitur haben Sie ja angefangen, in Heidelberg Physik zu studieren. Wann kam eigentlich, ich meine, jetzt nochmal einen Schritt zurückgesprungen, wann kam denn eigentlich diese Liebe zur Physik?
Ja, also die ersten sozusagen Hinweise, dass ich das wirklich gerne mache, habe ich tatsächlich in der Schule in Temeswar in Rumänien bekommen, weil ich da einen Physikwettbewerb gewonnen hatte. Ich hatte auch da einen sehr, sehr guten Lehrer. Ich bin überzeugt, Lehrer sind fast entscheidend für das, was man später macht, weil man das Fach ja mit einer bestimmten Persönlichkeit mit assoziiert.
Um so eine Liebe zu wecken.
Um die Liebe zu wecken, genau. Und in Deutschland hatte ich das gleiche Glück. Da hatte ich einen hervorragenden Physiklehrer, der mich sehr geschätzt hat und auch dann gesehen hat, ja, ich kann das ganz gut. Und dann wirklich so zwischen den Zahlen immer wieder gesagt hat, von dir kann man groß erwarten. Das klingt jetzt doof, aber stellen Sie sich mal vor, wenn man jetzt seit einem Jahr oder so, 2 Jahren da gerade nach Deutschland gekommen ist, wirklich auf der untersten sozialen Leiter ist und dann sagt, du hast was drauf und das könnte wirklich was werden.
Haben Sie noch und, Kontakt zu dem? Hat der mitgekriegt?
Leider schon gestorben. Mhm. Leider schon gestorben. Okay. Und ja, das sind so kleine Sachen, die eine Rolle spielen. Und da dachte ich, na, wenn der das sagt, und der war sehr angesehen in der Schule, war eine sehr integre Persönlichkeit. Da habe ich Physik studiert, weil mir das auch lag, weil mir das Spaß gemacht hat und weil ich ermutigt worden bin.
So, und jetzt war das aber tatsächlich so, dass Sie da doch auch ein bisschen enttäuscht waren von dem Studium. Ich meine, Sie haben sich da schon auf Mikroskopie spezialisiert.
Ja.
Ja, nee?
Nee, eigentlich nicht. Also, ich war zweifach enttäuscht. Und zwar, ich kam nach Heidelberg und der Unterricht an der Uni, den fand ich, das sage ich heute auch ganz offen, fand ich zum Teil unterirdisch. Also da steht ein Professor, der spult einfach seine Sachen runter. Letztendlich ist es ihm egal, ob die Kids was kapieren oder nicht. Und das fand ich wahnsinnig enttäuschend. Natürlich mit 150 Leuten und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir das selbst alles erarbeiten, weil von denen kriege ich nichts beigebracht. Also es war der krasse Unterrichtsunterschied zur Schule. Das war das eine. Das zweite, ich wollte was sehr Grundlegendes machen. Deshalb studiert man ja Physik, wenn man es ernst meint. Also irgendwas Tolles, ja, was die Physik grundsätzlich voranbringt. Haben ältere Semester gesagt damals, wenn du sowas machst, theoretische Physik oder sowas in der Art, Teilchenphysik und so weiter, wirst du arbeitslos, weil da gibt es keine Jobs. Das war damals tatsächlich ein Problem. Akademische Chancen sind sehr, sehr gering. Forget it, du wirst Taxifahrer. Und das hat auf mich eine Wirkung gehabt. Und da habe ich gedacht, meine Eltern mussten ja gucken, wie sie klarkommen. Sie haben sich zwar im Berufsleben einigermaßen zurechtgefunden, aber gut, die soziale Absicherung in diesem Sinne war ja nicht da.
Also Sie wollten
mache ich was praktisch. Ich wollte Sicherheit. Mhm. Ja. Ich mache was, womit ich nicht arbeitslos werde, wo ich dann bei irgendeiner Firma, weiß ich wo, Siemens, BASF oder so, dann einen Job kriege. Und da hatte ein Professor hatte damals eine Firma gegründet, und ich dachte, das ist genau das Richtige. Wenn ich da quasi in dieser Firma meine Doktorarbeit mache, dann bin ich so industrienah, dass ich nachher einen Job kriegen kann. Und die Firma macht die Mikroskopie.
Aber es hat Ihnen keinen Spaß gemacht. Ich meine, der richtige Gedanke war es ja, aber es hat Ihnen keinen Spaß gemacht.
Also, so ist es ja. So ist es. Ich bin sehr ambivalent an diese Doktorarbeit rangegangen, muss ich zugeben. Wirklich sehr ambivalent. Weil ich einerseits, klar, ich konnte da nicht was machen, was praktisch relevant ist. Ja? Also es gab ja eine optische Industrie und so weiter, wo man dann Jobs kriegen kann. Und diese Firma hat speziell was auch für Siemens und IBM gemacht gehabt. Also da habe ich mir die Connections versprochen. Andererseits war die Mikroskopie, Lichtmikroskopie, das muss man sagen, das war die Physik des 19. Jahrhunderts. Das war sowas von abgegrast. Also kein Physiker, der sich selbst ernst genommen hat, wirklich, hat sich mit Mikroskopen beschäftigt oder mit dem Problem Mikroskopie. Das war vorbei, ja, das war was aus der Steinzeit. Ich übertreibe jetzt natürlich.
Gut, und dann haben Sie also irgendwann gesagt, okay, also ich wollte Grundlagen, ich wollte was bewegen.
Genau.
Und dann haben Sie uns vorhin von diesem Moment erzählt, da springen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre, wo es dann darum ging, also das, was der, sagen Sie ihm, ob ich das richtig sage, Ernst Abbe heißt
Abbe,
der. Ne? Abbe, ja. Der dieses mit dem Hundertstel einer Haaresbreite, weiter kommt man nicht runter, also der das quasi als Gesetz formuliert hat, dass Sie den anzweifeln, dass Sie gesagt haben, das geht, da geht mehr. Ich meine, da muss man ja erstmal auch von diesem Sicherheitsdenken, Sie haben uns eben als jemand, der Sicherheitsdenken so doch auch in sich hat, zu jemandem, der da so den Mut hat, eine Gesetzmäßigkeit, eine physikalische anzuzweifeln, da gehört doch Mut dazu. Wo kam die denn her?
Ja, das war einfach dieses Spannungsfeld. Ich beschäftige mich zwangsweise mit dieser Optik und dieser Mikroskopie, die ja, wie gesagt, so altbacken ist. Und gleichzeitig wollte ich was Grundlegendes machen. Und das Naheliegende der Situation ist, sich zu überlegen, gibt es nicht doch noch was Grundlegendes, was ich mit dieser altbackenen Physik machen kann? Mhm. Und das Grundlegende war, diese Grenze zu durchbrechen, von der jeder gedacht hat, jeder Wissenschaftler im 20. Jahrhundert, der ernst zu nehmen war, die kann man nicht knacken. Ja. Und da, das ist natürlich schon was. Ja. Also,
Aber gleichzeitig wollten Sie ja auch Geld verdienen. Und wenn ich richtig informiert bin...
Naja, das wusste ich schon, wenn das gelingt, würde ich auch Geld verdienen.
Aber
ja.
Bis dahin. Haben Sie da nicht in der Zeit schon Familie gegründet? Sie waren dann... Okay.
Nein. Ich war in meinen Endzwanzigern, Anfang 30er. Klar, sicher hätte ich das damals avisieren können, aber ich war nicht in der Situation. Und mir war schon klar, wenn das gelänge, ja, wäre das ein Durchbruch. Mhm. Und es hätte auch eine Relevanz. Aber mir ging es nicht um die Relevanz. Also mir ging es nicht darum, dann sozusagen jetzt da irgendwelche Geräte dann zu bauen und so weiter, sondern mir ging es um das Grundsätzliche. Mhm. Geht es, diese Grenze durchbrechen oder geht es nicht?
Aber Herr Hell, wie macht man das? Ich meine, Sie müssen ja dazu forschen. Es reicht ja nicht, wenn Sie einfach auf dem Blatt Papier das alles Ihre Gedanken niederlegen. Sie müssen forschen, Sie brauchen jemanden, der Ihnen Geld gibt. Das hatten Sie ja offenbar nicht. Ja. Und bis dahin glaubte ja nicht so richtig jemand an Sie. Wie haben Sie das gemacht, wenn Sie das kurz zusammenfassen würden?
Um da drauf zu kommen, brauchte ich mal, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, den schlechten Unterricht damals an der Universität. Der hat dazu geführt, dass ich gezwungen war, mir alles grundsätzlich selbst zu überlegen, weil das ja so schlecht beigebracht worden ist. Und das hat mich befähigt, grundsätzliche Dinge zu hinterfragen. Also Sachen, die als Lehrbuchgesetz gelten, sag mal, ohne Angst zu hinterfragen. Und da kam ich zum Schluss, die Wahrscheinlichkeit, dass da was drin ist, ja, zumindest in der Fluoreszenzmikroskopie, diese Grenze zu durchbrechen, ist viel, viel höher, als alle anderen denken. Und das hat mir das Gefühl gegeben, es lohnt sich, das zu verfolgen. Ich habe versucht, Leute zu überzeugen, also erstmal mein Professor und dann Forschungseinrichtungen. Und das war so verrückt aus der damaligen Zeit. Ich habe gesagt, das geht nie, das wissen wir. Und außerdem gab es schon viele, die das behauptet haben. Und deswegen habe ich tatsächlich keine Forschungsmittel bekommen am Anfang, dass es war.
Und zwar sind wir im Gespräch mit dem Physiker Stefan Hell. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Und wir haben eben so ein bisschen seinen Weg versucht nachzuzeichnen und sind in Finnland gelandet, weil in Deutschland irgendwie ja auch kein Geld aufzutreiben war für diese grundlegenden Forschungen, die er betreiben wollte. In Finnland haben Sie dann zwar forschen können, aber Herr Hell, war das dann der Durchbruch zu den Gedanken oder zu den Grundlagen, die dann zum Nobelpreis geführt haben?
Ja, in Finnland gab es ein, zwei Leute, die gesagt haben, das Thema ist weit interessant. Wir wissen auch nie, ob es funktioniert, aber wir geben dir zumindest die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und tatsächlich etwa 8-9 Wochen, nachdem ich da angekommen bin mit meinen Büchern, einen ganzen Sackenpack, nach Turku in Finnland, hatte ich dann an einem Samstagmorgen wirklich den ersten Gedanken, der zu einem konkreten Konzept führte. Und das ist dann das erste Mikroskop gewesen, das wirklich diese Grenze durchbrochen hat. Und letztendlich dieser Gedanke ausgearbeitet und verifiziert, führte dann tatsächlich zum Nobelpreis.
Und das haben Sie dann aber in Göttingen schon gemacht, da waren Sie dann schon nicht mehr.
Genau, die Umsetzung in Finnland waren die finanziellen Möglichkeiten auch nicht allzu doll. Also teilweise muss ich mich da mit Stipendien durchschlagen überall. Und habe dadurch, dass ich ein bisschen Industrieerfahrung hatte durch den Startup in Heidelberg, habe ich mich finanziert, indem ich Patente geschrieben habe und diese Patente lizenziert an Firmen. Die Firmen haben mir dafür Forschungsgeld gegeben. Also eine finnische Firma hat mir dafür Forschungsgeld gegeben. So habe ich mich da durchgerangelt. Also es war prekär. Ich wohnte in einem Studentenwohnheim, obwohl ich damals auch schon knapp über 30 war. Das ganz, ganz, das hat eine Nasszelle, weiß ich, 3x4 Meter oder so. Also wirklich.
Durchgerangelt haben Sie jetzt gerade gesagt.
Da hätte ich Sie nicht einladen können. Nein,
ich habe vorhin schon mal nachgefragt. Sie haben ja inzwischen haben Sie 4 Kinder. Ja. Die sind aufgewachsen in Sicherheit und Freiheit. Mit ganz anderen Erfahrungen. Und wenn Sie jetzt auf diesen Weg gucken, wo Sie auch gerade sagen, also auf Ihren Gesamtweg, aber wenn Sie auch dieses Rangeln, dieses, ich hatte eine Idee und dafür musste ich aber auch einiges einstecken. Raten Sie Ihren Kindern auch? Glaubt an eure Ideen oder was sagen Sie?
Ja, es ist in der Tat eine sehr gute Frage. Also gerade jetzt in der Pandemie bin ich mit meinen Kids immer wieder hier durch die Göttinger Wälder gezogen, längere Wanderungen gemacht und habe dann über das eine oder andere mit ihnen gesprochen und habe gesagt, naja, man weiß nie, wie sich die Welt entwickelt. Wichtig ist, dass man was wirklich kann. Also auch das, was mir meine Eltern, Großeltern weitergegeben haben, guckt, dass ihr irgendwas findet, was euch Spaß macht, wo ihr eine gewisse Einmaligkeit habt, was eure Fähigkeiten anbelangt. Und bis zum Wissengrad muss man auch die Welt offen sehen.
Ja, das ist manchmal ganz schön schwer, ne? Also ich meine, irgendwann, also sie haben an ihre Idee einfach geglaubt und dann kam 2014, da waren sie allerdings auch schon, also eben, da waren sie ja schon wer, da kam dann aber dieser Nobelpreis. War der eine Wende in ihrem Leben?
Die größte Wende, was das Fachliche anbelangt, war tatsächlich, als klar geworden ist, dass ich recht hatte. Also Sie müssen sich vorstellen, ich bin durch die Welt getingelt, also in den USA auch und natürlich auch in Europa. X Vorträge haben mich beworben an 30 Unis, ja, oder größenordnungsmäßig. Habe 30 Absagen bekommen. 30. Ja. Mhm. Größenordnungsmäßig. Will ich jetzt gar nicht alle nennen. Und dann hat es funktioniert. Und dann sind die Leute aufgewacht. Mensch, der hat ja recht. Ja, das ist ja nicht so was Abstruses. Ja. Und dann bin ich mit Rufen überhäuft worden und letztendlich dann auch Direktor an dem Max-Planck-Institut, in dem ich heute bin, geworden. Das war nicht der Fall am Anfang. Ich hatte eine befristete Stelle. Das war für mich die größte berufliche Wendung. Ja, ja, Nobelpreis ist auch eine Zäsur, da haben Sie vollkommen recht, aber die Leute einem dann plötzlich anders sehen. Aber ich würde den eigentlichen Durchbruch als die Zäsur bezeichnen in meinem beruflichen Leben.
Wenn Sie jetzt, Sie haben ja ständig mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun. Welchen Rat geben Sie denen denn? Also so, Sie haben Kritik an der Lehre, aber eben auch an diesem, ja, man muss ja an die bei geringen Mitteln oder immer geringer werdende Mitteln, ich weiß es nicht, an die Ideen glauben und dann doch in eine Richtung fördern. Was raten Sie denen?
Wirklich das zu tun, was einem Spaß macht. Das wird Ihnen auch jeder sagen, der erfolgreich ist. Mhm. Man soll das finden, wofür man brennt. Wenn das ist, was Naturwissenschaftliches ist oder meinetwegen Ingenieurwissenschaftliches, etwas, was natürlich in der Gesellschaft einen sehr, sehr hohen, zwangsweise sehr, sehr hohen direkten Wert hat, Medizin oder was auch immer, ist das natürlich eine sehr, sehr glückliche Fügung. Dafür muss man dankbar sein. Aber die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, ist, dass man das gewisse Extra geht und das gewisse Extra geht man halt nur dann, wenn man Spaß dran hat. Also ich sag's mal so, wenn sich die Arbeit anfühlt als etwas, was man, ja, wo man sich dabei zerstreut, sage ich mal, ja, dann macht man sie gerne und dann fühlt sich's nicht als Arbeit an, ja, und dann ist man erfolgreich.
Ich habe jetzt eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesagt. Wie ist es eigentlich mit den Wissenschaftlerinnen, tatsächlich mit den Frauen bei Ihnen? Ja. Also prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sowieso, aber wie sieht es jetzt gerade in der Physik und zwar nicht nur ganz unten an der Basis mit Frauen aus bei Ihnen?
Also wir tun alles in der Max-Planck-Gesellschaft, um Frauen zu fördern. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, mein ganzer Lebensweg war natürlich auch durch Zusammenarbeit oder Mitarbeit mit Physikerinnen begleitet. Kann ich Ihnen eine Anekdote erzählen? Das war, als ich in Finnland war, wie gesagt, in diesen prekären Verhältnissen, da hatte ich eine sehr, sehr gute Physikerin, die ganz in den frühen Phasen dieses Durchbruchs gearbeitet hat. Sie war eine der ersten, die mit mir geguckt hat, gibt es diesen Effekt, dass ich diese Grenze durchbrechen kann? Und dann habe ich gesagt, komm, bleib doch weiter und promovier und so weiter. Du kannst bei mir letztendlich promovieren. Ich habe mich dann auch habilitiert. Dann sagt sie, das tue ich mir nicht an. Den Weg, den du gehst, das tue ich mir nicht an. Ja. Also das ist, und das höre ich von Frauen viel häufiger. Das ist Fakt. Ich habe viel oftmals versucht, ganz speziell Frauen zu fördern, weil ich da tolle Talente immer wieder entdeckt habe. Es ist aber schwerer. Das muss man einfach wahrnehmen.
Und dann kommt ja noch dazu, wir haben ja die Familie angesprochen, Sie haben Wissenschaft, Karriere und Familie unter einen Hut.
Ja, meine Frau war auch. Also nicht missverstehen, meine Frau ist eine sehr erfolgreiche Kinderorthopädin, eine der besten im deutschsprachigen Raum. Hat auch viel Verantwortung, die arbeitet in der Universitätsklinik in Göttingen. Wir haben es geschafft, trotzdem vier Kinder zu haben. Klar, wir haben eine Haushaltshilfe, aber wir verbringen doch sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern und mit der Familie. Das wäre ein Irrtum zu glauben, dass es nicht so ist. Dafür bleiben vielleicht andere Sachen auf der Strecke. Man kann nicht so viel, weiß ich, reisen und so weiter. Das fällt dann weg.
Unser Gast Stefan Hell erhält in diesem Jahr den Werner von Siemens Ring für seine Erkenntnisse in der, sage ich das jetzt richtig, Nanoskopie? Nennt man das ja. Nanoskopie jetzt
inzwischen? Ja, mittlerweile schon.
Ja. Wie soll es jetzt dann weitergehen für Sie? Was soll jetzt noch kommen,
Herr Hell? Da ist noch eine Menge zu tun. Also erstmal hat man tatsächlich die maximale Grenze in der Fluoreszenzmikroskopie erreicht, das ist die molekulare Skala. Aber was jetzt wirklich noch spannend ist, ist tatsächlich den Molekülen sehr, sehr genau bei der Arbeit zuzusehen. Das heißt, wirklich zu sehen, wer interagiert mit wem und auf welcher Zeitskala, was sind da die Mechanismen. Da fängt es aus meiner Position erst an. Das Thema Auflösung ist durch, ja, aber jetzt kann man was mit anfangen. Und das ist noch ein tolles Spielfeld.
Also den Molekülen bei der Arbeit zusehen. Also da wünsche ich Ihnen schon mal viel Spaß dabei.
Danke.
Und dann auch eine schöne Veranstaltung, wenn es den Werner von Siemens Ring gibt. Übrigens zusammen mit den Wegbereitern der mRNA-Wirkstoffe. Özlem Türeci, Özgür Şahin und Christoph Huber und Katalin Kirko bekommen den auch im Dezember. Herr Hell, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und ich wollte auch noch mal sagen, für alle, die vielleicht ähnlich interessiert, aber ungebildet in Sachen Physik sind, auf der Seite des Max-Planck-Instituts gibt es wunderbar verständliche Videos zum Thema Nanoskopie. Auch dafür vielen Dank, Herr Hell.